Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank für das Getränk vorhin. Ich hatte vergessen, mein Glas Wasser mitzubringen, aber irgendwie hat sich's jetzt von alleine gegeben. Super. Ja, vielen Dank auch für die Geschichte, die du uns vorgelesen hast. Darum möchte ich da auch einsteigen. Und ihr werdet von mir jetzt keine hochtheologische Abhandlung oder Auslegung dieser Geschichte hören. Ich bin auch kein Theologe, ich bin auch kein Seelsorger oder auch kein Psychologe. Ich bin kein Gelehrter und das alles bin ich nicht. Ich bin ein großer Laie in allen Lebensbereichen. Einer, der sehr unvollkommen ist in allem, was ich tue. Früher schon als Kind meiner Eltern war ich kein Musterkind. Jetzt als Ehemann, als Vater oder als Bruder für meine vier Geschwister, als Freund und Kumpel, als Christ und Kind Gottes, auch nicht als Unternehmer und Chef für 25 Angestellte meiner Firma. Die Liste meiner Laienhaftigkeit und Unvollkommenheit ist sehr lang. Trotzdem liegt mir das Thema dieser Predigt seit vielen, vielen Jahren auf dem Herzen. Und ich versuche es euch heute, so gut ich es kann, weiterzugeben. Das Thema lautet Respekt und Gnade. Unsere Geschichte, ihr seht hier ein recht eindrückliches Bild von dieser Geschichte. In der Mitte Mose, links und rechts Aaron und Hur. Und ganz unten diese kleinen Punkte, das sind die Israeliten, die gegen die Amalekiter kämpfen. Es ist noch nicht lange her. Das Volk Israel zieht durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten. Und die Israeliten haben tolle Wunder erlebt, aber schon wieder murren sie gegen Mose und Gott. Sie klagen an, wir verdursten. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Unsere Kinder, unser Vieh, wir alle verdursten. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, dass Mose das Volk aus der jahrhundertelangen Sklaverei befreit hat. Mose wird sogar vom eigenen Volk bedroht. Er schrie zu Gott, Herr, hilf mir. Wenn es so weitergeht, steinigen sie mich noch. Und Gott sagte zu ihm, nimm einige Älteste mit und trete vor das Volk. Nimm den Stab mit dem du den Fluss schlugest, der sich dann in Ägypten zu Blut verwandelt hat. Wir erinnern uns eine der Plagen. Es war der Gerichtsstab Gottes. Gott sagt, ich selbst will auf dem Felsen stehen in Horeb und dann schlage den Felsen und so wird das Wasser aus ihm herauslaufen, damit das Volk trinke. Und kurz nach dieser Situation kommt diese Geschichte hier um die Schlacht gegen die Amalekiter. Was für ein Bild. Wir sehen Mose, dessen Hände und Arme hochgehalten werden müssen. Es gilt, hier eine Schlacht zu schlagen, einen Kampf zu gewinnen gegen einen übermächtigen Feind. Und wieder ist dieser Stab im Spiel, der die Gegenwart Gottes symbolisiert. Er verwandelt sich in eine Schlange und wieder in einen Stock. Durch ihn kamen die Plagen über die Ägypter. Durch ihn teilte Mose das Meer, durch ihn kam Wasser aus dem Felsen und so weiter und so fort. Er kam in der späteren Geschichte noch öfters vor und auch noch öfters zum Einsatz. Und dann geht die Schlacht los. Mose steigt auf den Berg und Aaron und Hur, die wir hier links und rechts sehen, sind mit dabei. Die drei treten in die Gegenwart Gottes. Sie wissen, ohne unseren Gott, ohne seine Hilfe, ohne seinen Segen sind wir zu schwach. Wir müssen selbst kämpfen, aber nicht mit Waffen. Nur mit und in der Gegenwart Gottes siegen wir. Mit Gott im Bunde gewinnst du. Bist du mit Gott verbündet, kannst du selbst menschlich unmögliche Dinge, schier aussichtslose Ziele erreichen. Was sehen wir noch? Wir sehen einen Leiter, Mose, mit dabei zwei weitere Männer aus dem Volk, sein Bruder Aaron und Hur. Vermutlich waren die zwei sowas wie Älteste oder spezielle Mitarbeiter. Und die drei wissen, es ist unsere Aufgabe, den Draht zu Gott herzustellen und ihn auch zu halten. Und wir erkennen Mose, wie er auf ganz anderer Ebene kämpft. Als Leiter ist er zwar mit den entsprechenden Fähigkeiten und Begabungen ausgerüstet worden, von Gott berufen, vom Volk akzeptiert und bestätigt und gewählt, aber er ist auch nur ein Mensch. Was bedeutet das? Er ist fehlerhaft, er hat Schwächen, er sündigt, er hat auch Grenzen der Belastbarkeit, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene. Wir kennen seine Geschichte. Es ist die eines Mörders, der einen Ägypter erschlagen hat, weil er vom Zorn übermannt wurde, der deshalb jahrelang in der Verbannung leben musste, bis Gott ihn herausholte. Ihr kennt die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Einer, der den Job nicht annehmen wollte, den Gott ihm geben wollte. Einer, der lieber sein Leben, sein Umfeld und seine Gewohnheiten beibehalten wollte. Einer, der selbst überhaupt nicht gut reden konnte und argumentieren, aber der auch kein Blatt vor den Mund nahm, wenn ihn was störte. Er war nie um Ausreden verlegen, selbst Gott gegenüber nicht. Ein Mann, dem es oft am Vertrauen zu Gott fehlte, der ungeduldig und zornig sein konnte. Und Gott hat genau diesen Mose ausgesucht. Er soll der Leiter und Führer seines geliebten Volkes sein. Und Gott hat ihm dann noch eine ganz unmögliche und unlösbare Spezialoperation aufs Auge gedrückt. Er sagt, führe mein Volk aus Ägypten. Geh zum Pharao und sag ihm, ab morgen sind wir weg. Wir kündigen. Wir sind ab jetzt nicht mehr deine Sklaven und deine Arbeiter. Du bist für uns nicht mehr zuständig. Pharao, nach über 400 Jahren ist es an der Zeit zu gehen. So seine Spezialoperation. In unserer Geschichte ist Mose sinnbildlich überhaupt nicht in der Lage, einen ganzen Tag, nur einen ganzen Tag, für den Schutz und den Sieg seines Volkes einzustehen. Während sich das Volk unten aufopfert und es um Leben und Tod geht, kämpft Mose gegen seine Schwachheit. Der große und starke Führer Mose braucht Hilfe und Unterstützung. Interessant, Gott scheint es ihm nicht übel zu nehmen. Ich würde sogar behaupten, wenn wir den Text, den die Birgit vorhin vorgelesen hat, nochmal so Revue passieren lassen, Gott lässt es sogar zu, dass Mose zu schwach ist. Er weiß es sogar schon vorher. Er stellt ihm deshalb zwei Männer mit dazu, Aaron und Hur. Und die beiden sorgen dafür, dass er es erstens bequemer hat, bauen ihm eine Bank aus Stein, das sehen wir hier auch, dann stützen sie bis zum Sonnenuntergang seine Arme. In der Geschichte heißt es, immer wenn seine Arme gesunken sind, haben die Amalekiter die Überhand gewonnen. Und immer, wenn er zu Gott die Arme hochgestreckt hat, waren die Israeliten dran. Was für ein eigenartiges Bild. Der große, erfahrene Mose muss in seiner Schwachheit gestützt werden. Nur mit der Hilfe der beiden Männer kann er sein Amt ausüben. Und das als Führer und Leiter eines millionenstarken Volkes, welches in einer sehr brenzlichen, lebensbedrohlichen Situation steckt und alle Kräfte benötigt, und gerade jetzt würden sie ihn eigentlich brauchen. Das lässt bei vielen im Volk und bei uns heute vielleicht auch Fragen offen. Ist Mose überhaupt noch der Richtige? Ist er noch stark genug? Hat er noch genügend Rückhalt bei Gott? Kann so einer noch unser Hirte und Leiter sein? Ist seine Zeit nicht schon längst abgelaufen? Macht es noch Sinn, in so jemanden zu investieren? Ist das Leitungsteam um Mose überhaupt noch tragbar? Die Bibel ist voll von solchen unvollkommenen Leitertypen. Hochinteressant, was Gott manchmal für Menschen ausgesucht hat. Menschen, die sein Volk und seine Gemeinde leiten sollen. Es waren Typen, welche ich selber oft als unfähig und als sonderbare Typen einstufen würde. Und genau die hat Gott als Leiter, als Propheten, als Könige, als Mitarbeiter, Jünger, Apostel ausgesucht. Wie sehen wir das heute mit unseren Führungspersönlichkeiten in der Politik oder der Chef auf der Arbeit, der Trainer im Verein oder der Schiedsrichter? Wie sehen wir das in unseren Gemeinden mit unseren Leitern, Ältesten, Pastoren, Mitarbeitern? Wie sehen wir es als Christen? Haben wir einen anderen Blick darauf? Nach welchen Gesichtspunkten sucht Gott Leiter und Mitarbeiter? Oder die Frage lautet, müssen Leiter eigentlich besondere Menschen sein? Wir selbst wählen demnächst zwei neue Gemeindeleitungen oder zwei neue Personen in die Gemeindeleitung. Es sind oft nicht diejenigen mit der größten Erfahrung. Es sind meist nicht diejenigen mit dem größten Heiligenschein. Es sind nicht diejenigen mit den wenigsten Sünden. Es sind nicht diejenigen mit der lautesten Stimme. Es sind auch nicht diejenigen mit der besten Herkunft oder Ausbildung. Es ist für Gott nicht mal eine Bedingung, dass sie an ihn glauben. Zunächst zumindest mal nicht. Siehe zum Beispiel bei Paulus oder Saulus. Leiter sind normale, fehlbare und hilfsbedürftige Menschen, die Gott sich trotzdem ausgesucht hat. Er hat halt auch keine besseren, muss man auch dazu sagen. Gibt keine besseren. Ich möchte ins Neue Testament springen und zuerst einmal in den Hebräerbrief Kapitel 13. Ich lese den Text vor. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns, wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und suchen in allen Dingen recht zu leben. Vers 15, es gibt eine Frucht unserer Lippen, Lobopfer bringen. Was ist eigentlich ein Lobopfer? Ich habe es so definiert, es ist eine dankbare Grundhaltung oder Lebenseinstellung Gott gegenüber, mit dem Wissen, dass Gott mein Leben durch und durch führt und leitet, mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und Menschen. Das soll eigentlich unsere Grundhaltung sein. Lobopfer bringen. Aus dieser inneren Haltung heraus sollen wir zum einen Gott bekennen, raus aus der Deckung, raus aus unserem gemütlichen Umfeld, als Christen im Alltag leben, seinen Frau, seinen Mann stehen. Zum anderen sollen wir Gutes tun und mit anderen teilen. Und wenn man das noch weiter denkt und steigert, wir sollen zusammen Gutes tun, im Team. Heißt, anderen Gutes tun und ihnen helfen, Gutes zu tun. Das nennt man Gemeinde. Es ist Teamarbeit. Nochmal zurück zum Text. Und da gibt es auch ganz besondere Mitmenschen und Mitarbeiter. Unsere Lehrer steht hier. An anderer Stelle der Bibel sind es aber auch Hirten, sind Pastoren, Propheten, Älteste und so weiter. Auf heute übertragen könnte man vielleicht sagen, Gemeindeleiter, Hauskreisleiter, Lobpreiser, Gebetsleiter, Jugendreferenten, Diakone, Mitarbeiter, alle in seiner Gemeinde. Und ähnlich wie Mose haben sie eine fast unlösbare Aufgabe. Hier steht, sie sollen über unsere Seelen wachen. Das sagt so der Hebräerbriefschreiber. Als ich diesen Vers las, habe ich gleich eine Abwehrhaltung eingenommen. Keiner darf über meine Seele wachen. Wenn einer, dann vielleicht höchstens ein bisschen Gott, aber auf keinen Fall irgendein anderer Mensch. Aber hier steht, dass Gott das durch Menschen macht. Er hat sozusagen Bodenpersonal, mit deren Hilfe er über meine Seele wachen will. Und wir sollen das erstens zulassen und zweitens sollen wir noch dazu beitragen, dass diese Menschen das gerne tun, indem wir ihnen gehorchen und unsere Seele öffnen. Ganz interessant, das griechische Wort für gehorchen, welches hier vom Stamm her dahinter steckt, heißt peito. Und das heißt nicht nur gehorchen, sondern auch überreden, überzeugen, überzeugt sein, gewiss sein, sich verlassen auf, vertrauen auf, glauben. Also es hat viele Bedeutungen. Und dieser Wortstamm ist der gleiche wie in dem Wort überzeugt in Vers 18. Betet für uns, wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben und suchen in allen Dingen recht zu leben. Also, wir sollen nicht aus blindem Gehorsam folgen, sondern uns von ihnen überreden lassen. Und noch viel mehr, wir sollen uns überzeugen lassen, uns auf sie verlassen und ihnen glauben. Schenkt euren Pastoren, Hirten, Gemeindeleitern, Lobpreisleitern, Ältesten und sonstigen Leitern in der Gemeinde euer volles Vertrauen. Hier heißt es, lasst zu, dass sie über eure Seelen wachen. Auf der anderen Seite hat Gott diesen Leitern aber auch eine besondere Vollmacht anvertraut. Und das ist eine große Verantwortung, eine Bürde, die er aufgelegt bekommt. In Vers 17 steht, sie müssen dafür Rechenschaft ablegen. Das heißt, Gott selbst wird sich unsere Lehrer, Pastoren und so weiter, genau anschauen und sie beobachten und begleiten bei der Ausübung ihres Amtes und wird sie beurteilen. Und sie werden dafür Rechenschaft ablegen. Das heißt, zunächst bekommen sie wie Mose von Gott für ihr Amt, ihre Aufgabe, Hilfe, Leitung und Führung. Sie bekommen Gaben als Werkzeug und Gott steht ihnen in besonderer Weise zur Seite und rüstet sie aus. Dann heißt es weiter, sie werden belohnt werden für ihren Job. Im positiven Sinne, sie werden gesegnet und ausgerüstet werden. Und im negativen Sinne vielleicht, sie werden auch bestraft werden. Wie Älteste und Gemeindeleiter sein sollen und welchen Lohn sie bekommen, lesen wir auch in Petrus 5. Hier steht, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinde hin herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Unser Freund Mose von vorhin hat es auch erlebt. Das Volk hat mal wieder Durst gehabt in der Wüste und Gott sagte zu ihm, rede mit dem Felsen und es gibt Wasser. Und Mose war ungeduldig, ist zum Felsen gegangen und hat mit seinem Stock zweimal draufgeschlagen, statt mit ihm zu reden. Gott rechnet mit Mose ab. Das Ergebnis war, er durfte nicht mit ins gelobte Land. Aber wir sehen hier noch eine ganz andere wichtige Lektion. Obwohl hier der große Leiter Mose falsch gehandelt hat, ließ Gott dennoch Wasser aus dem Felsen sprudeln. Er wollte es nicht scheitern lassen, sein Volk und seine Gemeinde zu versorgen und zu segnen. So kann die Rechenschaft Gottes auch aussehen, Zum einen zeigt sie, dass Mose für seinen Fehler zur Rechenschaft gezogen wird, aber gleichzeitig sehen wir eine große Gnade gegenüber dem Volk. Trotz Moses Fehler hat es keine schlechten Auswirkungen aufs Volk gehabt. Gott gibt trotzdem Wasser in Hülle und Fülle. Und es war schon immer so, Gott hat sich von seinem Plan mit seiner Gemeinde und mit seinem Volk niemals aufhalten lassen. Trotz teilweise unglaublicher Fehler der Leiter, der Ältesten, der Könige, der Pastoren und so weiter. Er hat trotzdem reichlich seinen Segen ausgeschüttet für sein Volk, für seine Gemeinde. Das erleben wir in jeder Gemeinde, auch hier in der Gemeinde. Und diese Tatsache hat mir als Schäfchen seiner Gemeinde oder auch als Mitglied dieser Gemeinde sehr geholfen, entspannter mit meinen Hirten, Pastoren, Ältesten umzugehen. Ihre Fehler und Schwächen werden von Gott oft ausgebügelt. Er bestraft nicht die ganze Gemeinde dafür, nur weil der Pastor oder der Gemeindeleiter oder wer auch immer Mitarbeiter war, Fehler oder Versäumnisse begangen hat. Im weltlichen Bereich hat mir das ebenfalls für Entspannung gesorgt. Im Umgang mit meinen Vorgesetzten, mit meinem Chef, früher beim Sport mit den Trainern oder den Schiedsrichtern oder vielleicht auch mit den Politikern heute. Ich weiß, sie sind fehlerhaft und manchmal sogar hilfsbedürftig und auf mich angewiesen. Ich darf wissen, Gott selbst lässt uns unsere Leiter auswählen und wählen. Wir haben eine Gemeindeleitungswahl. Wir haben ein entscheidendes Mitbestimmungsrecht. Gott selbst steht hinter unserer Auswahl. Gott rüstet sie aus und leitet sie. Er ist der oberste Chef, der oberste Hirte und sie seine menschlichen Werkzeuge, Stellvertreter, Leiterfiguren. Gott selbst segnet sie für ihre Aufgaben und ihren Dienst. Und du als Leiter, du als Mitarbeiter, als Pastor, Diakon, Jugendreferent, darfst dir sicher sein, dass Gott dich belohnt. Er wird sich ganz bestimmt nicht lumpen lassen. Gott selbst und allein beurteilt sie. Gott selbst und allein zieht sie zur Rechenschaft. Wir als Schäfchen dürfen wissen, dass Gott sie, also unsere Leiter, trotz und vielleicht gerade wegen ihrer Unfähigkeit, Fehlerhaftigkeiten oder Unzulänglichkeiten für uns als Schäfchen und Gemeinde Gottes zum Segen werden lässt. Wie Gott deren Taten im Amt dann selbst sieht, ist Sache zwischen Gott und ihnen. Es ist nicht meine Aufgabe und nicht mein Recht, Gottes Beurteilung und Rechenschaft vorzunehmen. Ich persönlich bin froh, dass ich mir diesen Schuh nicht auch noch anziehen muss. Es hilft mir sehr, mich auf meine eigenen Aufgaben, meine eigene Haltung und mein Leben im Reich Gottes zu konzentrieren, die ebenfalls sehr fehlerhaft und unvollkommen ist. Ja, es gibt verschiedene Leitungsstile. Und es gibt ein ganz gutes Buch aus dem Aufatmen, ein Heft, eine Sonderreihe, die vor vielen Jahren mal rausgekommen ist. Und da geht es darum, wie sind eigentlich Leiter oder wie kann ich eine Gemeinde leiten und ja, was zeichnet Leiter aus? Und da gibt es autoritär herrschende Leiter und da bei denen steht die Leitung im Zentrum, also die Gemeindeleitung steht im Zentrum. Es gibt andere Gemeinden, wo die Gemeindeleitung mit Autorität dient. Bei diesen Gemeinden steht Christus als Geber der Gaben im Mittelpunkt. Und es gibt Gemeinden, die haben so einen Laissez-faire-Leitungsstil. Die Gemeinde dreht sich dann mehr oder weniger um sich selbst. Und der Autor, der Ulrich Müller, der dieses verfasst hat, der schreibt, Leiter und Leiterinnen und besonders Hauptamtliche brauchen demütiges Selbstbewusstsein. Sie dienen Gott und der Gemeinde, übernehmen Verantwortung, stehen dabei oft im Mittelpunkt. Und bei all dem müssen sie doch immer wieder auf das wahre Zentrum Christus verweisen. Sie müssen die ihnen anvertrauten Menschen an Jesus Christus binden, nicht an sich. Das ist der entscheidende Satz. Jetzt haben wir über die Leiter gesprochen. Jetzt müssen wir auch über uns sprechen, über uns Schäfchen. Was ist eigentlich unser Job? Als Mitarbeiter, als Besucher, als Mitglieder. Ich will euch zwei Negativbeispiele von mir erzählen. Ich habe eingangs erwähnt, wie unvollkommen ich bin. Hier noch zwei Beweise dafür. Mein Vater war Pastor und Prediger in der Freien Gemeinde. Und es gab ein paar Jahre, da waren wir Kinder. Da haben wir Kinder jede seiner sonntäglichen Predigten auseinandergenommen und ihm vieles vorgehalten, was er angeblich falsch predigte. Wir haben Gott und den Glauben meines Vaters in Frage gestellt. Und ich kann euch sagen, es war teilweise richtig böse und unfair. Und ich glaube, es war eine ganz harte Zeit für ihn. Sonntags um 10 der erste Gottesdienst, dann beim Mittagessen auf dem heißen Stuhl seiner 5 Kinder und dann nachmittags die gleiche Predigt noch zweimal in den Nachbarorten halten. Damals war ich noch kein Christ und meine Kritik war dementsprechend scharf und fast immer ohne Respekt und Gnade. Ehrlich gesagt ging es mir hauptsächlich darum, ihn zu verurteilen. Ich hatte in dieser Zeit eh so meine Probleme mit ihm und vielleicht war es so ein Stück weit, ihm auch eins reinwürgen zu wollen. Ich hoffe heute sehr, er wusste das richtig einzuordnen, mit einem richtig dicken Fell und Jesus als Fels. Zweites Beispiel, der gleiche Christoph viele Jahre später, mittlerweile selbst Christ und selbst einige Jahre als Mitarbeiter und Leiter in der Studentenmission und als Mitarbeiter in einer Gemeinde. Ich gehe sonntags zum Gottesdienst in die Gemeinde. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst ziehe ich so mein persönliches Fazit. Beurteile den Gottesdienst, das Musikteam, den Prediger, die Technik und urteile so, in der Daumen-Hoch- und Daumen-Runter-Manier. Hat der Gottesdienst heute gewuppt oder gefloppt? Und dann ein Schlüsselerlebnis in meiner Gemeinde damals. Es sind stellenweise neben dem Pastor, so wie ich heute, so Laienprediger da gewesen. Und ich sitze im Gottesdienst mit einer gehörigen Portion No Respect, No Mercy. Bin innerlich schon auf Krawall gebürstet und dieses T-Shirt hätte vielleicht damals meine Kleidung symbolisieren können. Ich habe schon morgens im Plan gelesen, wer predigt denn heute und gehe deshalb schon mit einer recht negativen Haltung da rein, einer negativen Haltung dem Prediger gegenüber. Natürlich werde ich an ganz vielen Sonntagen richtig bestätigt, wie schlecht, langweilig, nichtssagend seine Predigten sind. Ich überlege sogar, mich bei der Gemeindeleitung, in der ich damals selber als Diakon drin saß, zu beschweren über die Predigtqualität, über die schlechte Qualität des Gottesdienstes. Und einen Sonntag später steht ein Gottesdienstbesucher auf und erzählt aus seinem Leben. Er erzählt, dass er letzte Woche im Gottesdienst war und durch diese Predigt sehr bewegt wurde. Er sagt, er hat einen Neuanfang in seinem Leben mit Jesus gestartet. Ich sitze auf meinem Stuhl und sage in mich zusammen. Ich hatte dem Prediger und seiner Predigt am letzten Sonntag einen fetten Daumen runter gegeben. Ich fand seine Predigt so schlecht, wenn es 0 Sterne gegeben hätte, ich hätte sie ihm gegeben. Als dann noch eine zweite Person aufstand und ebenfalls erzählte, wie sehr sie immer wieder durch die Predigten dieses Predigers angesprochen wurde und wie sehr diese Predigten Spuren in ihrem Glaubensleben hinterlassen haben. Ich musste raus aus dem Gottesdienst. Ich bin hier so fehl am Platz. Ich merkte, dass es mal ganz gehörig nötig war, dass Gott mir den Kopf wäscht. Was gibt mir das Recht, so zu urteilen? Am Anfang war es nur ein schlechtes Urteil. Schnell wurde es mehr. Ich habe vieles und viele in Schubladen reingesteckt, aus denen ich sie eigentlich nie wieder so richtig rausgelassen habe. Aus Urteilen ist mit der Zeit Verurteilen geworden. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich es nötig hatte, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Wie egoistisch war ich? Was gibt mir das Recht, eine Predigt, einen Predigtstil oder einen Musikstil oder irgendeinen anderen Mitarbeiter so zu bewerten und letzten Endes zu verurteilen? Eine Predigt oder ein Predigtstil, der mir nicht gefällt, kann trotzdem bei vielen anderen auf sehr fruchtbaren Boden fallen. Das habe ich bei meiner Lektion gelernt. Gott hat mir gezeigt, es gibt noch so viele andere Schafe, die meine Stimme hören möchten. Und dieser Prediger ist in meinem Auftrag unterwegs und spricht mit meiner Stimme und in meinem Sinne. Deine Respektlosigkeit und deine Ungnade, die du ihm entgegenbringst, hast du damit auch mir entgegengebracht. Ich habe ihn eingesetzt und du setzt ihn ab. Wie soll ich diese beiden Menschen erreichen, wenn nicht durch ihn? Gott ist sehr viel mehr barmherziger mit mir gegenüber umgegangen in dieser Situation. Ich habe in den Folgejahren gelernt, diese Predigten mit seinen Ohren zu hören. Ich habe plötzlich erkannt, dass Gott es ist, der durch ihn redet. Es war und ist nach wie vor nicht mein Lieblingsstil, absolut nicht. Aber ich darf entspannt zuhören und wissen, dass es auch Gottes Stimme ist, die durch ihn zum Ausdruck kommt und noch viele Herzen und Seelen bewegen kann. Und ich muss gestehen, des Öfteren war sogar mein Herz angerührt. Mit Respekt und Gnade darf ich Gottes Stimme und Gottes Handeln durch unsere Musiker, durch unsere Prediger oder durch andere Mitarbeiter und Geschwister miterleben. Auch wenn es bei Weitem nicht perfekt ist. Ich habe gelernt, dass Gott so vielfältig und gnädig ist, verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Gaben, Charakteren, Aussehen, Ansichten einsetzt und in unterschiedlichen Sprachen und Stilen redet und reden lässt. Es gibt nicht nur mich allein, den er ansprechen möchte. Er hat in den letzten Jahren mit so viel Respekt und Gnade hat er mich beschenkt, mich befreit von meinem gefährlichen Daumen hoch und Daumen runter denken. Er hat mir gezeigt, dass meine Grenzen, meine Begrenztheit noch lange nicht die Grenzen oder die Begrenztheit der anderen sein müssen. Gott möchte unsere Grenzen überwinden. Er hat mir gezeigt, dass man nicht eine besondere Heiligkeit oder Ausstrahlung oder ein besonderes Charisma oder einen perfekten Redestil braucht, um Mitarbeiter, Lehrer, Pastor, Gemeindeleiter zu sein. Gott wählt aus, Gott befähigt, Gott schenkt Talente und Begabungen und Gott weiß, dass keiner perfekt ist, weder theologisch noch geistlich. Er weiß, dass wir noch viele krasse Fehler machen werden, auch in unserer Mitarbeiter- und Leiterposition in der Gemeinde, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Er sieht auch, dass wir als Mitarbeiter und Leiter unter Umständen so mancher respektlos geäußerten oder ungnädigen Kritik gegenüberstehen. Das ist leider das Leben, nicht nur hier in der Gemeinde, auch am Arbeitsplatz. Und die Bibel gibt uns deshalb wichtige Alltagstipps, wie wir miteinander respektvoll und mit voller Barmherzigkeit umgehen können. Wie wir dieser negativen Dynamik entgegenwirken können. Er gibt uns Waffen dagegen mit auf den Weg. In der Zeit halber kann ich jetzt nicht die Texte alle vorlesen. Ich blende sie deswegen mal ein. Im 1. Thessalonischer Brief stehen solche Tipps. Ich gehe da kurz durch. Ehren in Liebe steht in diesem Text drin. Da gehört auch Vergeben und Verzeihen dazu. Haltet Frieden untereinander. Also seid eine friedliche, friedliebende Gemeinde. Weist die Nachlässigen zurecht in respektvoller und liebender Weise. Tröstet die Kleinmütigen, steht hier. Ermutigt und motiviert sie. Tragt die Schwachen. Seid hilfsbereit und gastfreundlich. Seid geduldig mit jedermann. Also wartet ab, seid gnädig, lebt barmherzig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Unterbrecht diesen Kreislauf mit der Kraft der Vergebung. Jagt dem Guten alle Zeit nach, füreinander und für jedermann. Übertrefft euch damit, Gutes zu tun. Und in Petrus 5, wir hatten es gerade schon in den Versen danach, begleitet euch mit Demut. Also seid zurückhaltend, aber bestimmt und kritikfähig. Seid nüchtern und wacht, hört gut zu, hört gut hin, aber kontrolliere deine Zunge. Schnell kannst du Opfer sein, zum Beispiel durch Anfechtungen des Teufels oder übrigens, das kann auch deinem Gegenüber passieren. Festigt euch im Glauben, also seid gerüstet für turbulente Zeiten. Ihr könnt die Texte gern mal nachlesen, ganz interessant. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Lebe Respekt und Gnade. Vielen von uns, und da schließe ich mich ausdrücklich ein, gehören zur Generation Google. Wir wissen alles besser. Und das immer und zu jeder Zeit. Alles wird schnell bewertet, oft vorschnell. Und da wird nicht lang überlegt oder reflektiert. Und wie schnell ist da die Schublade offen und wieder zu und die oder derjenige unwiderruflich dort weggesperrt? Ist der Stempel einmal drauf, geben wir dem Bruder oder der Schwester kaum noch eine Chance. Respekt und Gnade können sich gar nicht in mir ausbilden, weil ich schon längst losgepoltert habe und meine Meinung in alle Welt rausposaunt habe. Und auch das ist typisch für die Generation Google. Es wird gleich verbreitet. Sofort meine Anhänger, Follower informieren. Und schnell gibt es einen Pakt gegen diese eine Person oder gegen die Gemeindeleitung oder gegen diesen Mitarbeiter. Und das Schlimme ist meist, die anderen setzen noch einen drauf. Sie formulieren noch schärfer. Sie teilen noch mehr aus. Und das Ganze ist dann kaum noch unter Kontrolle zu bringen, kaum noch klärbar. Und die Verletzungen sind häufig riesengroß. Im Nachhinein bin ich froh, dass Gott verhindert hat, dass mein Unmut, mein Problem mit dem Prediger damals sich nicht verselbstständigt haben. Gott hat früh genug eingegriffen. Letzten Endes war es in erster Linie mein ganz persönliches Problem. Es ist eine gute Angewohnheit, manchmal mehrere Nächte drüber zu schlafen und dann zu überlegen, wie ich meine Kritik respektvoll und mit einer großen Portion Gnade äußern kann. Dass sie ankommt und auch Frucht bringt. Oft stelle ich fest, dass ich manches zu negativ gewichte und bewusst dramatisch und überspitzt darstelle oder manche Kritik an mir auch viel zu persönlich nehme. Ich habe mir angewöhnt, es nicht über Dritte zu kommunizieren und breit zu treten, sondern wenn ich Redebedarf habe, erstmal zu einer Vertrauensperson von mir zu gehen und mit ihr darüber zu sprechen. Da klärt sich vieles vorab. Ich bete darüber, rede mit Gott. Und dann immer die Devise, rede von Angesicht zu Angesicht mit demjenigen, auf direktem Weg. Man hört oft nur das, was man hören will. Man bewertet nur das, was einem übel aufgestoßen ist.
und gewichtet oftmals die Wahrheit anders. Man könnte das auch einseitige Berichterstattung nennen. Kritik und Feedback sind gut, aber Respekt und Gnade sind bei all dem genauso wichtig. Unsere Mitmenschen, Mitarbeiter, Leiter haben es verdient, geehrt, geliebt zu werden. Sie haben es verdient, mit einem barmherzigen Ton auf ihre Fehler angesprochen zu werden. Und sie haben unsere Hilfe und Mitarbeit nötig. Der Mose hätte es nicht geschafft hier, ohne seine zwei Männer, die er dabei hatte. Besprich dich mit Gott. Und wenn du dir all das hinter die Ohren geschrieben hast, dann sei bereit, ein offenes Gespräch mit offenem Visier mit deinem Gegenüber zu führen. Du wirst feststellen, dass es dann am ehesten gelingt. Nicht immer, es ist nicht immer die Garantie dafür. Aber oft kann es ein richtig gutes und konstruktives Gespräch werden. Und es kann passieren, dass es zwar ein klärendes Gewitter gegeben hat, aber am Schluss eine erfolgreiche Aussprache und Lösung gefunden wurde. Wir dürfen wissen, dass Gott wirkt, gerade wenn Fehler auf allen Seiten passiert sind und diese behandelt werden. Klar ist, jeder geht anders mit Kritik um. Manche vertragen Kritik nicht gleich und nicht sofort. Sie gehen in eine Abwehrhaltung, sind sofort zutiefst verletzt. Dann lass ihnen Zeit. Sie verteidigen sich zuerst vehement und denken erst im Nachgang darüber nach. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch. Ich brauche Zeit, um mich selbst zu reflektieren. Und manchmal ist es vielleicht sogar abzuwägen, still zu sein. Gnade darüber walten zu lassen und es erstmal nicht anzusprechen und zu gegebener Zeit zu klären. Es ist manchmal gut, es einfach weiter zu beobachten. Alle Menschen in der Gemeinde, im Tempel Gottes, haben es verdient, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Das ist Gottes Plan und sein sehnlichster Wunsch. Habe keine Angst vor Leitungsverantwortung und vor Mitarbeit. Ob du einen unscheinbaren Dienst ausübst oder in der Gemeindeleitung bist oder nur als Besucher hier dabei bist, jeder hat es verdient, unterstützt zu werden. Prägt euch dieses Bild von Mose ein. Keiner ist so stark, dass er niemals Hilfe braucht oder Unterstützung. Auch nicht der stärkste und beste Leiter. Es ist typisch Gott, dass er seine Gemeinde mit uns unvollkommenen Geschöpfen baut. Bedenke, er hat halt keine besseren. Wir brauchen uns gegenseitig. Wenn Gott das Zentrum ist, dreht sich nicht jeder um sich selbst. Wir drehen uns zusammen um ihn. Lebe Respekt und Gnade. Amen.